Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast die Steffi von Kannemann. Sie ist Chefin und Gründerin der runtergebrochen erst einmal Musikagentur Better Things, die ursprünglich mal Nordic by Nature hieß. Die gibt's auch mittlerweile schon seit einer Dekade. Und dort betreut sie mit ihrem kleinen Team eine ganze Reihe an Musikerinnen und Musiker bei ihrer Promo und zu ihrem Portfolio, zu den Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, gehört. Und das hat mich persönlich zum Beispiel sehr gefreut. Einmal der, ich glaube, isländische Künstler, Daði Freyr, ich hoffe, man spricht so aus, das sind die mit den coolen Pullis in den Musikvideos, einfach mal googeln. Und Aurora, eine, wie ich finde, wahnsinnig begabte Sängerin, die tolle Musik macht. Auch das ist eine kleine Hörempfehlung. Genau. Und über Steffi von Kannemann bin ich über Umwege gestolpert, weil ihr hört es ja schon, sie arbeitet eigentlich in der Welt der Musik. Also es wird ja hier so ein bisschen aufgefangen durch das Medienbranchending. Ich bin zufällig über sie gestolpert, als eine Kollegin von ihr sich vor einiger Zeit bei mir gemeldet hat mit einem Interviewangebot für die Sängerin, die einen Track beigesteuert hat zum neuesten Life is Strange-Spiel. Ein super spannendes Angebot. Das konnte ich leider hier für Orky Cool nicht annehmen, weil hier die Interviews immer in deutscher Sprache sind und das hätte so nicht geklappt. Aber dann saß ich in diesem E-Mail-Austausch und dachte mir, Moment mal, wer schreibt mir denn hier eigentlich? Und dann habe ich im Impressum, in der Mail gesehen, Better Things, aha, und dann habe ich da mal draufgeklickt und mir das genauer angeguckt. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann habe ich gesehen, dass Steffi von Kannemann da die Chefin und Gründerin ist und dann ein wenig losrecherchiert und gemerkt, das ist ein super spannender Mensch mit einer total interessanten Biografie, die bedingt durch ihre Arbeit sich auch einigen Hürden schon stellen musste. Also erstmal sich überhaupt selbstständig zu machen, erfolgreich zu sein in der Welt der Musikveranstaltungsbranche, dann auch noch das Corona-Jahr irgendwie zu überstehen, was in ihrem Fall, was ich schon verraten kann, wunderbar geklappt hat, sich in einer Branche zu behaupten, wo immer noch viele nervige Männer rumzusitzen scheinen, die meinen, das letzte Wort haben zu müssen. All das waren dann auch Themen, über die wir gesprochen haben und es war ein sehr interessanter Austausch, der mal nicht irgendwie im Zentrum der Spielewelt stattgefunden hat, sondern ein bisschen am Rande der normalerweise hier betrachteten kleinen Kosmen. Kosmen, ist das der Plural von Kosmos? Ich glaube Kosmos, ist das griechisch? Dann wäre es Kosmoi. Ich weiß es nicht. Leute, ihr wisst, was ich meine. Genau, spannendes Gespräch, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde einfach sagen, ich leite mal hier direkt rüber zu der Unterhaltung mit Steffi von Kannemann. Und wünsche euch damit ganz viel Spaß. Ihr wisst, wie es läuft. Am Ende des Gesprächs hören wir uns dann auch nochmal ganz kurz wieder. Machst du das eigentlich? Ist das Teil deines Arbeitsalltags, Interviews zu führen? Oder bist du da schon durch deine Position raus?
Nee, gar nicht. Also ich führe keine Interviews, aber ich habe viele Interviews in meinem Leben gemacht. Also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt schon ewig her, eine Radiosendung gehabt auf Berlin FM, aber das ist auch schon ewig her. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und dann haben wir auch selber Podcasts gemacht, also so Musikindustrie-Podcasts, wo wir dann zu bestimmten Themen Leute aus der Industrie gefragt haben.
Ist das eine Situation, Interviews zu führen, in der du dich wohlfühlst? Oder ist das immer was gewesen, wo man durchaus erstmal über die Herzfrequenz drüber springen muss, um so ein bisschen Ruhe reinzukriegen?
Nee, ich bin generell, also ich bin, freue mich und ich bin auch irgendwie so ein bisschen, ne, so ein bisschen schwitzige Hände, aber ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt kein krasses Lampenfieber oder so. Ich bin überhaupt nicht nervös, was das betrifft. Ich mache das total gerne.
Bist du denn nervös, interviewt zu werden, so wie jetzt? Wie geht's dir jetzt? Wie geht's den Händen? Ist das alles in Ordnung?
Ist alles in Ordnung.
Ich muss sagen, ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile, aber ich muss sagen, heute ist einer der aufregenderen Tage, weil du bist ja eigentlich aus einer Branche, mit der ich persönlich jetzt erstmal beruflich gar nicht so viel zu tun habe, so Nachbarbranche, also so alles in allem ja auch Medienbranche, aber eben nicht dort, wo ich mich normal aufhalte. Und das ist immer sehr aufregend für mich, weil da sind die Wahrscheinlichkeiten am höchsten, dass ich Geschichten höre, wo ich einfach nur davor sitze und sage, wahnsinnig spannend, aber ich habe keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ich höre einfach nur zu eine Stunde lang und das ist eine völlig neue Welt. Deswegen, wir sitzen im gleichen Herzfrequenzboot, falls das irgendwie hilft.
Okay, das hilft mir auf jeden Fall, aber ich bin total positiv. Es gibt bestimmt irgendwas, was was wir zu besprechen haben.
Ja, da zweifle ich gar nicht. Ich fange mal direkt an. Ich habe eine Sache nämlich direkt bei meiner Vorbereitung herausgefunden, beziehungsweise das ist eigentlich schon ein Schritt zu weit. Mir ist was aufgefallen. Das ist das richtige Wort. Und zwar, du hast ja ein öffentlich zugängliches Instagram-Profil und du hast da einen ganz spannenden Tag reingepackt. Und zwar steht unter deinem Namen Comedian. Und jetzt fragte ich mich, ich saß jetzt hier und dachte mir, okay, entweder es gibt dieses Kapitel in deinem Leben, in dem du wirklich mal auf die Bretter gegangen bist und Leuten lustige Dinge erzählt hast, oder das ist so eine ironische Selbstbezeichnung. Und jetzt bin ich gespannt und ich muss dich das zuallererst fragen, was hat es damit auf sich?
Also es ist beides. Also ich glaube, ja, es ist beides. Ich habe es eigentlich nur drunter gepackt, einfach um irgendwas Beklopptes drunter zu packen. Aber ich glaube schon, dass meine Freunde und meine Kolleginnen das schon sehr an mir schätzen, dass ich blöde Sprüche mache oder auch lustige Sprüche mache. Gerade gestern wieder gehört, weil ich ein paar Tage im Urlaub war und ich kam zurück und meine tolle Kollegin Simone hat sich mega gefreut, dass ich wieder da bin, weil ihr angeblich die Sprüche gefehlt haben. aber es war auch eigentlich selbstironisch gemeint, weil wahrscheinlich ist der Content, den ich jetzt gerade poste bei Instagram, jetzt nicht mega witzig oder so, aber im Leben generell würde ich mich eigentlich schon als lustige Person bezeichnen.
Gab es jemals irgendwann in deinem Leben die Ambition zu sagen, gerade hier in Berlin ist ja auch, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, gibt es ja eine Comedy-Szene, die durchaus zumindest vor der Pandemie ganz schön stark und alive und kicking war. Gab es jemals den Wunsch oder so, die Ambition zu sagen, komm, ich melde mich da mal an bei so einem Open-Mic-Abend und mach einfach mal 4 Minuten hier Quatsch?
Nee, überhaupt nicht. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ah. Also ich kann nur richtig witzig sein, wenn ich mich richtig, richtig entspannt fühle. Also auch mit Leuten, die ich gut kenne und die mich auch kennen und die auch die Witze dann auch verstehen, weil man muss ja schon auch bei manchen, bei einer gewissen Art von Witz, da ist es halt auch wichtig, die Person zu kennen. Nee, das wäre überhaupt nichts für mich, also so professionell Comedian zu sein. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus mit der Comedy-Szene. Ich finde halt grundsätzlich, dass Comedy in Deutschland immer noch eine sehr schwierige Geschichte ist. Also wenn ich lache, dann lache ich meistens. Also die einzige Serie, über die ich wirklich lachen muss, weil sie so unendlich dumm ist, ist Jerks.
Ja.
Und ich habe gerade eine super Serie geguckt, die hieß Deadlines, die war auch super, die lief auf ZDF Mediathek, glaube ich. Mhm. Darüber konnte ich lachen, aber jetzt so dieser typische, ne, Mentalitätshumor, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also da lache ich eher über die UK oder über keine Ahnung, australische Comedians oder sowas. Deutschland ist immer noch schwierig.
Ich habe auch ganz viel, mein Eindruck ist, also ich bin da auch nicht so tief drin, aber mein Eindruck ist, dass in der deutschen Comedy-Szene immer noch viel gearbeitet wird mit diesem Mann gegen Frau, Klischees, Stereotypen, typische Situationen aus Beziehungen, die vielleicht nie so stattgefunden haben, aber die man so kennt. Ehrlich gesagt, gibt mir nicht viel. Da sitze ich davor und denke mir, weiß ich nicht, es trifft nicht unbedingt meinen Nerv für Witz. Und dann schalte ich rüber zu Marc Maron. Ich weiß nicht, kennst du den? Marc Maron, sagt dir der was?
Nee, ich glaube nicht.
Große Empfehlung. Also große Empfehlung, toller Schauspieler, hat auch einen tollen Podcast und ein Netflix-Programm, mehrere. Und da, also ich finde, dass diese amerikanische Stand-up-Kultur, so durchdrungen von politischen Anspielungen und genau. Werden Themen angesprochen wie Alltagsrassismus oder Sexismus und alles so auf eine Art, du lachst und gleichzeitig hast du das Gefühl, du lernst dir gerade was dazu und dein Horizont wird auf eine Art erweitert. Und das ist so cool. Und das hatte ich nämlich, und deswegen frage ich dich das alles überhaupt auch, das hatte ich alles im Kopf vor der Pandemie. Kurz vor der Pandemie hatte ich selber ganz große Lust, mich da mal auszuprobieren. Ich hatte so Bock mal, an einem dieser Open-Mic-Abende, bei denen man sich einfach anmelden kann, zu sagen, so Leute, ihr kennt mich alle nicht und das ist zum Glück so, ich gebe jetzt mir hier 4 Minuten, stelle mich dahin und spule voller Liebe und Leidenschaft mein kleines Programm runter und guck mal, was passiert. Und ich wollte das so gern ausprobieren. Das hat auch alles gepasst. Ich war in so einem kreativen Sturm. Ich war eine Beziehung war frisch zu Ende gegangen und vielleicht kennst du das ja, dann ist man so, oh, die Emotionen und die Gefühle und ich muss das kreativ aufs Papier bringen. Und da habe ich da eine kleine Nummer geschrieben, so knapp 4-5 Minuten und es war alles bereit und dann kam die Pandemie und dann hieß es, sorry, wir können keine Abende mehr veranstalten. Und das ist so schade, weil es gibt Veranstaltungen, die nur sind für Anfängerinnen und Anfänger, wo wirklich alle wissen im Publikum auch, wenn du hierher kommst, dann erwarten wir auch nicht viel. Wir wissen alle, du fängst gerade erst damit an. Und die Chance ist mir durch die Lappen gegangen.
Und was hast du mit deiner Witzenergie dann gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, ich glaube, die erste Reaktion war damals, als ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt erstmal gelaufen, diese Möglichkeit. Ich habe eine Sprachnachricht aufgenommen und an mich selbst geschickt und dieses Programm einmal runtergetüdelt. Also so, wie ich es vor Publikum machen würde und mir quasi selbst diese Nummer erzählt. Und dann war ich da auch wirklich, bin durch die Wohnung gelaufen, während ich das getan habe, habe erzählt und erzählt und erzählt und war richtig drin, schickte diese Sprachnachricht ab an mich selbst, war sehr zufrieden mit mir, schlief eine Nacht drüber, hörte sie mir am nächsten Tag an und dachte mir, ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt nochmal ein bisschen Zeit für die Reifung bekomme.
Ja, aber ich glaube, das ist das Ding. Also das finde ich auch so schwierig am Lustigsein, weil Lustigsein funktioniert halt vor allen Dingen auch in diesen gewissen Momenten, weißt du, wo alles passen muss, wo jemand was sagt, du sagst was. Das würde mir, glaube ich, auch so gehen. Weil wenn ich mich dann irgendwie im Nachhinein nochmal hören würde, dann fallen einem Dinge auf und ne, dann würde man wahrscheinlich auch Dinge wegkürzen, dann ist der Witz nicht mehr da. Also das finde ich halt so unendlich schwierig an Humor, weil er auch so unglaublich, ja gut, es gibt natürlich vorgefertigten Humor, der ist aber meistens nicht so wirklich witzig. Humor funktioniert halt auch einfach in der Spontanität und in der Mimik und das können total viele Leute und viele können es auch überhaupt nicht. Also ja, und was du auch meintest, in Deutschland, da wird halt immer noch so viel über Stereotype gelacht und über Klischees und einfach, und das ist so ein bisschen, was den Mainstream-Humor ausmacht, das ist der Humor, den man auch im Fernsehen sieht, ne, der halt so dieser altbackene, genau, Mann gegen Frau, wir machen uns lustig über Minderheiten und bla bla bla. Das ist halt alles nicht mehr witzig. Und genau das, was du da erzählt hast, das habe ich auch. Ich überlege gerade, ich kann mir immer Namen nicht merken. Das ist wirklich mein großes Problem. Ich habe meine eine Stand-up-Comedian, ich glaube, es war eine Neuseeländerin, gesehen, die über ihre eigene Queerness erzählt hat. Ja. Und das war einfach großartig. Total witzig, gleichzeitig unglaublich dramatisch und traurig, aber witzig. Und du hast, genau, da habe ich auch super viel gelernt.
Hat sie diese, ich glaube, ich habe sie vor Augen, hat sie eine Brille mit so einem dicken Rahmen und so dunkle Haare, kurze Haare?
Ja.
Ja, genau. Ich glaube, genau, wir denken an die gleiche. Ja, das Programm, davon habe ich viel Gutes gehört, aber mich noch nicht rangewagt. Das ist so ähnlich wie mit diesem Bo Burnham Inside, was ja auch die ganze Welt wahrscheinlich zu Recht feiert. Aber ich muss dafür, glaube ich, in der richtigen Stimmung sein, weil klar, das ist lustig. Aber wie du ja auch sagst, die tragen einen Rucksack auf diese Bühne und werden ihn auch auspacken. Und in diesem Rucksack sind Sachen, ich muss dafür in guter Stimmung sein, um mir die angucken zu können, weil sonst, glaube ich, kriegt mich das richtig doll.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe in der Vorbereitung aber natürlich nicht nur dein Instagram-Profil angeguckt, sondern auch so ein bisschen geguckt, was sind denn eigentlich so für Anhaltspunkte, die ich spannend finde und über die ich mal mit dir sprechen möchte. Und da habe ich was gefunden und zwar ganz weit zurück in deiner Biografie. Da sind wir sogar noch in den 90ern. Und zwar habe ich gelesen, du hast Politikwissenschaft und Soziologie in Rostock studiert. Und die allererste Frage, die mir sofort aufs Papier geschossen ist, ist, warum? War das so ein Leidenschaftsstudium, wo du, weiß ich nicht, schon als Kind bist du rumgelaufen, hast gesagt, so, später mal Politikwissenschaft und Soziologie in Rostock oder war das mehr so ein in den Hörsaal reinstolpern, was soll man denn sonst machen?
Nee, also das ist dazu gekommen, weil ich ich war schon grundsätzlich schon immer sehr irgendwie an diesen Zusammenhängen interessiert. Aber komme aus einer Familie, wo so ziemlich alle Wirtschaft studiert haben. Und meine Eltern haben mich damals, als es dann darum ging, sich ein Studium auszusuchen, das ist ja auch alles kompletter Wahnsinn, ne? Du machst dein Abitur und dann bist du jetzt genötigt, dir irgendwas in deinem Leben zu suchen, womit du die nächsten 50 Jahre verbringst. Und ich habe mich da in Rostock beworben für BWL, weil meine Eltern das unbedingt wollten und gleichzeitig aber auch in Berlin für Publizistik, Journalistik. Habe das in Berlin aber nicht bekommen, weil ich am NC gescheitert bin, der damals bei 1,7 lag und hat dann meiner Mutter vorgeschlagen, dass ich ein Wartesemester mache. So war das damals, hat man das so gemacht. Und dann fand das aber überhaupt nicht gute Idee. Und ich komme halt auch aus so einer Ostfamilie und da war das halt alles so, da musste alles irgendwie, ne, 4 Jahre Studium und dann gehst du arbeiten und dann kriegst du irgendwann deine Kinder und das ist halt dein Leben. Und sie hat dann gesagt, nein, du gehst jetzt nach Rostock und studierst jetzt BWL. Und dann habe ich mich in diese Vorlesung gesetzt und spätestens bei der ersten Marketing-Vorlesung habe ich gedacht, ich kann das hier nicht machen. Das geht überhaupt nicht. Bin in mein Studentenwohnheim gegangen und habe Wave Race gespielt. Das weiß ich noch so damals auf Nintendo, glaube ich.
Ja, Nintendo und, 64.
Ja, genau. Und hab zu meinem Kumpel, den ich auf dem Weg zum Studentenwohnheim getroffen habe, gesagt, während ich Wave Race gespielt habe, ich kann das hier nicht machen. Ich kann hier nicht die nächsten 4 Jahre mit dieser Scheiße verbringen. Entschuldigung, aber das ging für mich überhaupt nicht. Was eigentlich ganz witzig ist, weil wir heute natürlich auch viel mit Music Marketing zu tun haben. Aber damals war dieser ganze manipulierte und psychologische Ansatz vom Marketing, das fand ich ganz schrecklich. Und dann hat mein damaliger Mitbewohner, mit dem ich in diesem Studentenwohnheim zusammen gewohnt habe, der hatte vorher Jura studiert, hat das auch abgebrochen und sich für Politik, Wissenschaften und Soziologie entschieden. Und der kam dann abends nach Hause und ich habe zu ihm gesagt, du pass auf, ich muss hier ganz schnell mir was anderes überlegen. Ich habe jetzt noch eine Woche, in der ich noch mich umschreiben kann, damit das halbe Jahr nicht vergangen ist. Ich mache auf jeden Fall Soziologie. Aber Politik, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und dann habe ich mich in die erste Vorlesung gesetzt, Politik. Ich weiß noch, das war bei Professor Dr. Bisöhl in der politischen Theorie und ich war komplett begeistert. Ich fand das alles so toll, diese Unkompliziertheit, diese Leute, die da drin saßen, dass es auch kleiner war. Rostock ist eigentlich auch eine echt schöne Stadt und diese Vorlesungen waren auch im Zentrum und das hat mir alles irgendwie total zugesagt und dann dachte ich mir, ach komm, das studiere ich jetzt einfach. Und bin im Nachhinein total froh, dass ich das beides studiert habe. Ich habe es nie in meinem Leben wirklich gebraucht, um ehrlich zu sein. Aber das ist bei Geisteswissenschaften generell immer so eine Sache. Ja. Ne? Also was machst du damit am Ende? In meiner ersten Soziologie-Vorlesung wurde uns ja auch sofort gesagt, dass wir sowieso das hier alles vergessen können und Taxifahrer werden.
Wow.
Ne? Und ja, aber das war jetzt nie so eine... dass ich gedacht habe, ich will das unbedingt studieren, aber es hat total zu mir gepasst und ich bin auch bis zum heutigen Tage ein sehr, sehr politischer Mensch und mir ist Politik zieht sich ja durch alles, das zieht sich ja auch, das hast du ja auch bestimmt auf meinem Instagram gesehen, jetzt gerade gehe ich sehr viel in diesen Bereich Parenthood und Equality und mache da jetzt beim Reeperbahn eben auch ein Panel dazu, zusammen mit Marit Posch, um eben diese Strukturen, diese verhärteten Strukturen in der Musikindustrie endlich aufzubrechen und eben gewisse Bedingungen einfach zu verändern.
Ja, und das mal ganz kurz am Rande finde ich großartig. Ich finde, das ist eine ganz tolle und wichtige Arbeit. Ich finde das ganz, ganz toll. Umso mehr freue ich mich, dass du da heute dich jetzt mal vor das Mikro von mir gesetzt hast. Und ich habe schon wieder ganz viele Fragen. Ich höre dazu und das ist genau, wie ich prophezeit habe. Ich sitze hier und denke mir, mein Gott, das ist alles so spannend. Zum Beispiel die Ansage direkt am Anfang des Studiums hier, Leute, ihr werdet Taxi fahren, das ist alles Quatsch. Sowas Ähnliches habe ich auch gehört in der Archäologie im ersten Semester. Da war noch so ein bisschen der Spin ein etwas anderer, da hieß es auch, die meisten von euch werden Taxi fahren, aber die Guten kommen weiter. Und da kannst du dir vorstellen, was da für eine Atmosphäre in dem Hörsaal war. Jedes Gefühl von Kollegialität war weg. Ab diesem Moment Konkurrenzkampf eine ganze Zeit lang. Das war sehr anstrengend. Es war nicht so gut pädagogisch gewesen, so eine Ansage rauszuhauen. Aber was mich da interessiert, hat das dann dich erreicht und hat dich zum Nachdenken gebracht und dich schon im ersten Semester auf diesen Gedankentrip gebracht? Was mache ich damit eigentlich mal? Oder war das eher eine vielleicht Trotzreaktion zu sagen, ach komm, machen wir erstmal die nächsten Semester und schauen, was passiert?
Ja, nee, überhaupt nicht. Mich hat das überhaupt nicht abgeturnt. Also ich habe damals zum damaligen Zeitpunkt auch das Leben nicht wirklich ernst genommen. Also das ist kommt natürlich auch rührt aus so einer unglaublich bürgerlich privilegierten Position, sein Abitur zu machen, in die Welt zu gehen, beziehungsweise nach Rostock, was jetzt nicht so weit war.
Ja.
Und erstmal zu studieren. Du reflektierst da ja überhaupt nichts von. Ja? Also das würde ich auch bei meinen Kindern ganz, ganz anders machen. Du hast diesen Weg, du schlägst diesen Weg ein, der für dich irgendwie vorherbestimmt ist. Jetzt sitzt du in diesen Hörsälen, du weißt, okay, ich werde dieses Studium irgendwie auch zu Ende bringen und dann werden wir weitersehen. Aber gleichzeitig hatte ich nie so eine Ernsthaftigkeit, auch bis zum heutigen Tage nicht, mit dem, was ich tue. Also ich liebe das, was ich tue, aber gleichzeitig hat es keine Endgültigkeit. Also das, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was so den Erfolg oder meinen Erfolg ausmacht, dass ich sehr flexibel bin und irgendwie auch mit auch meinen Weg ändern kann von einem Tag auf den nächsten. Also jede Entscheidung, und auch diese war eine Bauchentscheidung in meinem Leben. Ich habe alles immer mit meinem Bauch entschieden. Waren auch die besten Entscheidungen, kann ich auch wirklich empfehlen. Also jedem Menschen empfehlen, immer auf seinen Bauch zu hören. Vielleicht manchmal ein klein wenig das Gehirn einschalten. Aber doch, es sind immer Bauchentscheidungen. Und deswegen, nö, das hat mich gar nicht, ich fand es eher witzig. Also ich dachte so, okay, wir werden alle Taxifahrer, naja, mal gucken. Ne? Also gibt's Schlimmeres. Ich hatte so ein bisschen so eine ähnliche Situation jetzt, als denn Corona losging. Weil man hatte ja dieses, hattest du ja wahrscheinlich auch, so diesen einen Monat, wo nichts passiert ist, oder beziehungsweise diese zwei Wochen, wo man irgendwie nicht wusste, was passiert hier eigentlich, wo gehen wir hin, wie sieht die Welt in drei Monaten aus. Und dann habe ich halt auch gesagt, du pass auf, denn wenn alle Stricke reißen, dann fange ich halt im Rossmann an. Ja? Mhm. Und natürlich will ich nicht im Rossmann arbeiten, aber ich denke, dass das so eine Kunst im Leben ist und auch wirklich einem viel hilft, wenn man Dinge nicht zu ernst nimmt und auch sich selber nicht.
Das heißt, es kommt nicht aus so einer schweren nihilistischen Ecke zu sagen, wir sitzen ja eh nur auf diesem Gesteinsbrocken im Weltall und alles ist egal am Ende des Tages, sondern es ist aus dieser, also das klingt jetzt ja fast schon poetisch, aber aus dieser Leichtigkeit des Seins heraus, dieses so, ach ja, das wird schon und so, das ist mehr aus dieser Richtung kommend.
Ja, also nihilistisch waren wir natürlich damals auch und wir wollten uns natürlich alle umbringen, um die Welt zu retten, ne? Ist doch klar. aber gleichzeitig hat man das ja nicht so ernst genommen. Man ist ja natürlich mit gewissen Bands groß geworden, ja, Nein in Schnitz, Einschütze Neubauten waren auch irgendwann mal dabei. Und natürlich hatte man diesen unglaublich anti-nihilistischen, also diesen anti-Establishment-nihilistischen Charakter oder diese Mentalität, ja. Aber trotzdem war es gleichzeitig auch immer so eine Aufbruchsstimmung und auch dieses Schauen, was passiert. Aber ich denke schon, dass das auch viel, was ich gerade meinte, auch viel mit dieser Privilegiertheit zu tun hat, ja, die wir irgendwie auch immer meine Generation hat, ja, dieses unreflektierte Privilegierte, was natürlich heutzutage im Zuge dieser ganzen Woke Generation, wo man einfach mal anfängt, auch mal über seine eigenen Privilegien nachzudenken, was auch gut ist, weil ne, endlich tun wir das auch mal. Aber damals hat man das halt alles für selbstverständlich genommen, egal was passiert, ich kann am Ende zu Mutti und Papi zurückgehen und meine Füße unter den Tisch stellen.
Ja. Du hast auch von diesem Bauchgefühl gesprochen. Auch das ist was mich momentan, aber eigentlich immer schon umgetrieben hat. Die Frage, und da möchte ich mal ganz kurz auf diese Tangente abbiegen, Bauchgefühl versus rationales, ich sitze vor einem Papier und treffe hier meine Entscheidungsdenken. Kannst du mir das nochmal genauer sagen? Weil das ist was, da bin ich jetzt hier wirklich der Schüler und du bist die offenbar wissende Lehrerin, weil ich da echt sitze und manchmal immer noch denke, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe, mein Bauchgefühl will mich in eine ganz klar lesbare Richtung bringen. Also das ist ein ausgeprägtes Bauchgefühl, da gibt's keine Zweifel. Aber dann denke ich mir jedes Mal, sag mal, ich kann doch nicht einfach nur auf ein Bauchgefühl hören. Man sollte doch auch, weißt du, man ist ja ein denkender Mensch, auch irgendwie den Kopf noch zuschalten. Wie schaffst du denn für dich persönlich, da die richtige Balance zu finden? Also ist das für dich so eindeutig, immer zu sagen, okay, egal was der Kopf sagt, wenn das Bauchgefühl sagt, nach links, dann gehen wir auch nach links?
Es ist natürlich immer, jede Entscheidung, die man trifft, vor allen Dingen auch im Geschäftlichen, ist natürlich eine Entscheidung, die man aus dem Bauch heraus tut, die man auch aus der Erfahrung heraus tut, die wirklich wichtig ist, aber auch aus der derzeitigen Stimmung heraus. Ne? Wahrscheinlich, Das ist mein Handy connected ist zum Telefon. Ich weiß nicht genau, wie ich das, zum Computer. Das ist mein Problem. Aber warte mal, ich mache das einfach aus.
Du, das macht gar nichts. In diesem Format hier sind schon Dinge passiert, das wirst du nicht glauben. Die Post war hier schon in der Wohnung gestanden während der Aufnahme. Normalerweise lasse ich sowas dann auch einfach drin, dann wissen die Leute, okay, was hier eigentlich alles so passiert. Also wie gesagt, wir haben mittlerweile ein abgehärtetes Publikum. Du kannst hier Dinge performen. Ich glaube, da wird kaum jemand noch eine Wimper zucken. Das wird erwartet.
Gut, okay, pass auf, ich wiederhole es aber trotzdem nochmal.
Ja, sehr gerne.
Also, jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich natürlich aus dem Bauch heraus, aber gleichzeitig auch aus der Erfahrung heraus. Ne? Und hat natürlich auch viel damit zu tun mit der Situation, in der ich mich befinde. Also die Entscheidung, die ich zum Beispiel jetzt geschäftlich geführt habe, als Corona kam, waren Entscheidungen, die würde ich jetzt unter normalen Umständen auch gar nicht machen. Also beispielsweise, als es losging mit Corona, gingen natürlich erstmal die Aufträge komplett, wir haben keine Aufträge mehr bekommen für bestimmt 2 Monate, weil die Welt stehen geblieben ist. Ja? Und als dann ein Auftrag reinkam, habe ich den sofort angenommen, weil ich einfach wusste, okay, wer weiß, wann wir den nächsten Auftrag bekommen. Und natürlich nehme ich den Auftrag an und wahrscheinlich auch schlechter bezahlt als unter normalen Umständen. Wenn ich natürlich in der jetzigen Situation einen Auftrag annehme, in der wir überflutet werden mit Anfragen, dann muss ich diese Entscheidung nicht fällen, dann kann ich andere Entscheidungen fällen. Und das sind natürlich Dinge, die also ich denke, so eine Entscheidungsfindung, man redet ja viel über Entscheidungsfindung und wie entscheidet man sich für Dinge, das ist keine einfache Sache. Und ich finde, Entscheidungen zu fällen, das wird einfacher mit dem Alter und auch wirklich, ne, mit der Erfahrung, weil man viele schlechte Erfahrungen einfach schon gemacht hat und weiß, okay, wenn ich mich jetzt so entscheide, dann, ne? Das ist auch, finde ich, das Schöne am gestandenen Selbstständigsein oder am Unternehmerinnensein. Also am Anfang hast du tolle Sachen, aber auch schwierige und jetzt ist es halt, es sind so viele Dinge so viel einfacher, ne? Und es macht es auch einfach unglaublich erträglich, eine Agentur zu haben. Aber ich glaube einfach, wie man eine Entscheidung fällt, das ist auch so eine Sache, die muss man einfach auch selber lernen. Da kann man kein Workshop, da kann kein Workshop dir helfen. Das hat dieser Weg des Lebens und das ist so wichtig. Also deswegen. So, Information ist super, Aufklärung ist super, aber es gibt trotzdem Dinge, die man einfach selber im Leben erfahren muss, um irgendwo hinzukommen.
Ich habe da einen kleinen Lifehack für mich herausgefunden mittlerweile. Weiß nicht, ob der dir was bringt oder den Menschen da draußen, aber ich möchte ihn kurz teilen. Und zwar, ich habe so ein bisschen damit aufgehört, zu versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen. Also das ist ja etwas, das steckt ja so tief in einem drin, dass man dann, wenn man von der Entscheidung steht, egal ob jetzt zwischenmenschlich oder beruflich, dass man dann überlegt, welche ist denn die richtige Entscheidung? Es gibt ja dann eine falsche und eine richtige, wo gehe ich am besten lang? Und dann habe ich angefangen, irgendwann mir in diesen Entscheidungssituationen mal aufzuschreiben, wie gerade die Umstände sind, unter denen ich diese Entscheidung treffe. Und das hat den Hintergrund, wenn ich dann irgendeine Entscheidung treffe und die sich als vielleicht nicht so dolle herausstellt oder als extrem gut, keine Ahnung, dann kann ich immer noch später wieder nachlesen, wie ich in dieser Situation mich gefühlt habe, wie so mein Abwägeprozess war. Und das macht vielleicht eine ungute Entscheidung nicht mehr rückgängig, aber ich kann Verständnis für mein Vergangenheits-Ich aufbringen und sagen, ach, guck mal, Dom, das war vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung deines Lebens, aber ich kann nachvollziehen, warum du damals so gehandelt hast und muss mich damit jetzt nicht grämen. Und das ist, glaube ich, eine Empfehlung, weiß ich nicht, die funktioniert in meinen Augen sehr gut. Die gebe ich einfach mal an euch alle da raus.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also total. Also auch jede falsche Entscheidung ist eine gute Erfahrung. Und man zum Beispiel, man sagt ja auch in Deutschland, es ist ja auch so, diese Erfahrung des Scheiterns wird ja hier total ungerne thematisiert. Deswegen trauen sich auch so viele Menschen nicht, sich zum Beispiel selbstständig zu machen, weil sie immer diesen unglaublichen Druck verspüren, unbedingt erfolgreich damit zu sein. Und absolut, also eine Entscheidung, das sind ja auch diese großen Lebensentscheidungen im Leben. Ja, ich habe zum Beispiel 2 Kinder, die habe ich, da habe ich mich nicht hingesetzt mit meinem Freund und Pro und Contra irgendwie gemacht, sondern Wir haben das halt einfach gemacht. Ja. Und wir wussten, es war uns egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es gibt da kein richtig oder falsch. Genauso wie wenn du das, wenn du diesen Trieb verspürst, einfach ein Unternehmen zu gründen oder dich selbstständig zu machen. Das hat ja, da sind so viele Kräfte und so viele Sachen da drinne. Das sollte man einfach tun, wenn man das unbedingt machen will und dann eben auch meinetwegen hinfallen und wieder aufstehen und ja, wie jedes Kind halt. Und es fällt hin, es steht wieder auf. Man muss halt eben nur lernen, wieder aufzustehen. Und das ist, genau. Aber wenn man eben auch nicht lernt, hinzufallen, dann weiß man auch nicht unbedingt, wie es ist, wieder aufzustehen.
Ja, oder wie man überhaupt aufsteht. Ja, genau. Und dann nehmen wir das so einfach mal als Stichwort, weil in deiner Biografie, klar, da klafft ja dieser riesengroße Meilenstein, würde ich sagen, wo du als selbstständige Person selber was gegründet hast. Und zwar 2010 Nordic by Nature. Und jetzt muss ich dich schon direkt mal was ganz Grundlegendes fragen. Ich hätte es recherchieren können, aber ich habe mir gedacht, ich lasse mir das lieber von dir erklären, weil du weißt es am besten. Das ist eine Creative Communications Agency. Und jetzt frage ich mich, wie muss man sich das vorstellen? Was macht genau eine Creative Communications Agency?
Ich glaube, ich habe im Laufe der 10 Jahre, die wir ja eigentlich existiert haben, mir 100 Begriffe für unsere Agentur ausgedacht. Also, das ist wahrscheinlich eine von den 10 Begriffen, die du gefunden hast. Wir waren einfach, ich habe es immer so gerne als Creative Music Agency bezeichnet, weil wir so viele Dinge gemacht haben. Also wir waren ja nicht nur, also wir haben das ja angefangen. Ich bin nach Berlin zurückgekommen, habe lange in Südeuropa gelebt, bin nach Berlin zurückgekommen und wollte jetzt irgendwie, habe irgendwie was gesucht, was ich machen konnte. Und ein Freund von mir, der damals im SO36 gearbeitet hat, hat mir angeboten, ein Event im SO36 monatlich zu veranstalten. Und und dadurch, dass ich in Barcelona, wo ich damals gewohnt habe, total viel mit schwedischer Musik zu tun hatte, da war auch gerade diese Riesenwelle, ja, die da aufkam mit Charlotte Loud und Schieß mich tot, habe ich gedacht, oh, ich will irgendwie eine Scandinavian Night machen. Und ich will diese Scandinavian Night nicht mit irgendwelchen, deutschen DJs, die irgendwelche schlechte Abermusik spielen, sondern ich will das wirklich mit richtigen Skandinavierinnen machen. Ja. Und habe dann Nina gefunden, mit der ich Nordic by Nature gegründet habe. Und wir haben das Ganze, das war erst diese Nacht, die wir zusammen da veranstaltet haben im SO36, Scandinavian Disco, glaube ich, hieß das, oder Scandinavian Night, ich weiß, nee, genau, die Nacht hieß Nordic by Nature damals. Und dann hat uns das erst so irgendwie nach 3-mal rausgeschmissen, weil das alles nicht erfolgreich genug war. Und dann haben wir einfach erstmal weitergemacht als DJs. Und daraus ist dann entstanden, dass wir ein Event gemacht haben im Roten Salon damals, die Scandinavian Disco. Dann haben wir angefangen, Blog zu haben. Dann haben wir angefangen, PR zu machen für die Künstlerinnen, Showcases zu veranstalten. Also wirklich so alles, was irgendwie mit Musik zu tun hatte. Haben an Projekten gearbeitet, an denen wir teilweise heute auch immer noch arbeiten, mit allen möglichen Leuten an allen möglichen Dingen. Und da, deshalb war so dieses einfach uns Musik-PR oder so zu nennen, war dann so ein bisschen zu kurz.
Also das ist jetzt spannend, weil jetzt sind wir so, wir stehen jetzt links und rechts vom Ufer und fragen uns, wo ist der Ozean? Nämlich eben noch gehört Politikwissenschaft und Soziologie in Rostock. Jetzt sind wir im Jahr 2010 und du gründest deine eigene Creative Communications Agency rund um skandinavische Musik. Und du hast dazwischen eingestreut Südeuropa, Spanien, Barcelona. Wo auf diesem Weg hat sich denn bei dir hineinkristallisiert ins Arbeitsleben? So, ich könnte auch einmal was mit Musik machen. Wie ist das denn passiert? Warst du schon während des Studiums absolut Musikliebhaberin oder wie kam das alles zusammen?
Ja, ich habe Musik immer geliebt und ich wollte auch immer in der Musik arbeiten, immer. Und ich habe damals, als ich dann fertig war mit meinem Studium, bin ich sofort nach Berlin gegangen. Und genau, das, was man halt macht. Und habe da im APABITZ angefangen, im antifaschistischen Pressearchiv, und habe dort zusammen mit noch einer anderen Person an Konzerten gearbeitet. Das war damals so eine Projektreihe, die hieß Turn It Down, und es war eine Projektreihe gegen Nazis, gegen rechte Gewalt, und die haben wir in der Köpi, im Koma F zum Beispiel veranstaltet, aber auch in anderen Venues, also super DIY, super, ja, also ich weiß nicht, ob du mal in der Köpi warst, aber das ist also, ja. Die Köpi ist noch das letzte besetzte Haus in Berlin, und ich weiß nicht, ich war schon ewig nicht mehr da, aber und genau, und da wusste ich dann, okay, irgendwie Musik ist toll, aber das war natürlich nichts, womit man Geld verdienen konnte. Bin dann irgendwann, wie gesagt, nach Italien gezogen, nach Spanien und habe da an einem Label gearbeitet, bei Cinnamon. Das gibt's auch nicht mehr, das ist auch aufgefressen worden von der Wirtschaftskrise 2009. Und bin da halt in diese Pop-Richtung gekommen. Ich habe Pop immer gehasst. Ich bin ein Kind, ich habe Crust, ich habe Emo-Core gehört, ich habe Punk gehört, war wirklich eine sehr anti eingestellt zum Leben, obwohl ich so unendlich privilegiert war, nochmal, ja. Wahrscheinlich deshalb ist es halt wahrscheinlich auch. Und bin dann in diese Indie-Pop-Ecke gekommen und habe da Bands wie eben ja Charlotte Louds, Sufjan Stevens, sowas alles kennengelernt und bin eben dann nach Berlin zurückgekommen und bin halt in diesem Bereich hängen geblieben. Das hat eigentlich nicht wirklich oder offensichtlich nicht viel mit Politik zu tun, aber ich finde schon, wenn man eben anfängt, selbstständig zu arbeiten in der Musikindustrie, dann merkt man ganz schnell als Frau, also heutzutage ist das auch wieder ein bisschen anders, ja, aber das war vor 10 Jahren und es ist ein sehr, sehr steiniger Weg gewesen. Das muss man schon sagen, als eine frauengeführte Agentur, wir waren ja teilweise bis zu 8 Personen, sich durchzubeißen in einer Industrie, die grundsätzlich sehr auf Vetternwirtschaft basiert, die Entscheidungen, die nachts getroffen werden bei einem Bier und ne, man sehr in Klicken funktioniert und die Jobs gerne an Menschen gibt, die man eh schon seit 100 Jahren kennt. Und da reinzukommen ist unendlich schwer. Und dann auch noch als Frau, das war noch mal schwerer. Und deshalb hat mich das natürlich total politisiert. Und zu sehen, dass eben auch viele Frauen in meinem Umfeld eben auch aufgeben beziehungsweise an Jobs kleben, die nicht besonders einflussreich sind, immer zu sehen, dass die Männer die Entscheider sind und dann geht es eben weiter, wenn du dann eben auch Mutter wirst, zu sehen, oh, warte mal kurz, wo sind denn hier die ganzen Mütter? Also hier gibt's auch keine Mütter, also was ist denn hier los? Die Industrie, die dann auch die Mütter auffrisst, weil sie eben genau diese Arbeitszeit nicht mehr können, diese unendlichen prekären Situationen, Selbstständigkeit. Die Musikindustrie besteht ja, glaube ich, aus 1,4 Millionen Solo-Selbstständigen. Also es ist eine Industrie, die aus Selbstständigen besteht und auf Tour gehen. Ja, es gibt so viele Dinge, die damit verbunden sind, die so ein 9-to-5-Day halt einfach schwierig machen. Und wenn du Kinder hast, dann bist du halt natürlich an Zeiten gebunden und das, ja, das frisst viele Frauen vor allem eben auf. Und die Männer sind oft halt eben diejenigen, die dann eben weiter die Karriere machen, wenn es eben in diese traditionellen Rollenverhältnisse wieder reingeht. Und das ist schon, das natürlich politisiert dich das als Mensch, aber eben auch in erster Linie als Mutter, als Frau. Bei mir ist das natürlich wichtig, dass wir in einer offenen und gleichberechtigten Gesellschaft leben.
Wie ist es dir denn da dann gelungen, dich da reinzubeißen? Wie hast du das geschafft? Weil ich habe mir es ja schon gedacht bei der Vorbereitung, aber das jetzt nochmal so zu hören, das ist ja wirklich ein hartes Pflaster wegen all der Gründe, die du gerade beschrieben hast. Wie ist es dir gelungen?
Es ist mir gelungen, weil Nina, also mit der ich das Nordic by Nature gegründet habe, wir beide, glaube ich, sehr, sehr starke Menschen sind. Und also Nina vor allem, die ist halt Schwedin, die haben nochmal eine ganz andere Sozialisation, die werden so anders groß als wir hier, die sind viel freier, du merkst einfach, da ist schon viel früher was passiert mit Emanzipation, mit Feminismus, da sind die Männer auch oftmals viel, viel weiter. Die hat einfach überhaupt keine Angst vor Entscheidungen gehabt oder auch vor, zum Beispiel eben, wenn du eine Anfrage bekommst, einfach vor Fantasiepreisen. Ja, also es ist ja auch so eine Sache, zu lernen, wie budgetiere ich jetzt irgendwie meinen Service, ja, und wir hier, das merke ich auch ganz oft, wenn ich mit anderen Frauen rede, die in Deutschland groß geworden sind, wir wollen immer am liebsten ganz wenig verdienen, so, weil wir A, den Job unbedingt haben wollen, weil wir denken, wir kriegen nichts anderes oder weil wir der anderen Person das nicht schwierig machen, nicht schwer machen wollen, ja, und sie nicht verarschen wollen oder wie auch immer, ne? Und Das sehe ich ganz oft. Und bei Nina, die war so, die hat einfach irgendwelche Fantasiepreise genommen, gesagt, hier, das ist das, was wir bekommen für unseren DJ-Auftritt oder für PR. Und irgendwann war das so weit, dass die Kunden das halt auch bezahlt haben. Die Preise waren jetzt nicht mega krass, aber sie waren zumindest höher, als man sich wahrscheinlich in dem Moment einstufen würde. Und so haben wir es halt geschafft, uns durchzubeißen. Natürlich hatten wir ganz, ganz, ganz viele Momente, in denen wir beide gesagt haben, boah, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Wir schaffen das nicht. Und dann ist es aber, wenn du zu zweit bist, dann gibt's da immer die andere Person, die gerade irgendwie mental besser aufgestellt ist und immer sagt, komm, wir machen das jetzt. Wir reißen jetzt hier, wir ziehen das jetzt durch. Und irgendwie haben wir es geschafft. Und dann ist Nina vor 3 Jahren nach Wales gezogen, hat dort eine Gin-Distille aufgemacht. Genau. Und ich habe Simone mit ins Boot geholt, die vorher bei uns in unserem PR-Bereich gearbeitet hat. Und dann haben wir zusammen Better Things gegründet, also uns umbenannt in Better Things, was total überfällig war, weil wir mittlerweile auch in den 10 Jahren, wir haben immer mehr mit internationalen Kundinnen gearbeitet, mit internationalen Künstlerinnen. Das war nicht mehr Skandinavien fokussiert und haben eben dann letztes Jahr, genau vor einem Jahr, wir müssen jetzt mal unser Einjähriges bald mal feiern, haben uns zu Better Things umbenannt und das war die beste Entscheidung, die wir je treffen konnten.
Ja? Warum das?
Weil, ich glaube, wir lieben einfach dieses ganze Design. Also wir lieben das Design, wir lieben damit zu arbeiten. Auch unser ganzes CI, ne, bei Instagram, das passt halt alles mega gut. Der Name ist super. Wir merken wirklich, dass das Feedback einfach ist echt überwältigend, seitdem wir uns auch umbenannt haben. Die Leute sehen, dass wir einfach Bock haben, dass wir uns eben halt auch von Corona nicht haben unterkriegen lassen, dass wir weitergemacht haben, dass wir sogar noch mehr gemacht haben, als einfach nur weiterzumachen und haben auch mit Better Things ganz neue Sachen entwickelt, also wie zum Beispiel unsere Merch-Kollaboration mit den Künstlerinnen, wo wir eben mit verschiedenen Künstlerinnen, die halt bei uns im Roster sind, limitierte Socken herstellen, diese Socken verkaufen, diese Socken auch für PR benutzen und den Profit an die Künstlerinnen abwerfen. So und einfach, wir machen einfach Dinge, die uns Spaß machen und arbeiten trotzdem natürlich hart und arbeiten mittlerweile mit einem Roster, der uns persönlich selber umhaut irgendwie. Also wir sind total überwältigt, mit was für richtig geilen Artists wir arbeiten können. Aber es war natürlich auch ein langer Weg, ne? bis es eben zu diesem Zeitpunkt gekommen ist. Wir arbeiten mit unseren absoluten Lieblingslabels zusammen und haben auch mittlerweile eben auch einen Stand, an dem uns die Leute ernst nehmen und uns kennen und eben auch man eben einfach keinen Bullshit mehr miteinander abklären muss. Also es ist einfach alles klar und das macht total Spaß.
Wie genau muss ich mir denn eigentlich euer Angebot vorstellen? Das ist nämlich auch was. Das ist so genau das, was ich meinte mit, habe ich von dieser Branche nur sehr wenig Ahnung. Du hast schon so ein bisschen angerissen, aber kannst du es nochmal so ein bisschen ausfüllen? Was genau bietet ihr eigentlich an? Vielleicht sitzt da draußen ja auch gerade, also mittlerweile hören ja ein paar Leute, der nächste skandinavische Künstler, skandinavische Künstlerin oder auch jemand ganz anders und denkt sich, oho, interessant. Also was macht ihr denn eigentlich ganz genau?
Also ganz genau machen wir, also unser Hauptfeld ist Musikpromotion. Das heißt, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin ein Album rausbringt oder eine Single oder eine EP oder was auch immer, dann promoten wir das. Also das kann ein halbes Jahr dauern, das kann auch, teilweise gibt es Kampagnen, die dauern nur 2 Monate. Und wir versuchen eben die Releases an die Bloggerin, an die Journalistin, wen auch immer zu bringen, also dass darüber geschrieben wird. Mittlerweile hat sich Musik-PR aber total diversifiziert. Also du arbeitest eben nicht nur eben mit Journalistinnen, du arbeitest eben auch mit Instagram-Blogs, du arbeitest mit Podcasts, also wirklich die komplette mediale Abdeckung deines Themas. Das macht den Job auch, finde ich, interessant. Gleichzeitig arbeiten wir auch mit Radio-Promotion, also wir pluggen quasi eine Single und die kommt hoffentlich in die Rotation. Genau, und das ist so der Hauptbereich, den wir bearbeiten. Und dafür arbeiten wir mit Labels zusammen, vielen Stammlabels, also vielen Stammkunden, die halt immer wieder zu uns kommen, wenn sie eben Themen haben, die denken, dass sie zu uns passen. Aber es gibt auch viele Künstlerinnen, die uns direkt anfragen.
Ich habe nämlich gesehen, bei euch im Portfolio sind unter anderem, also es sind zwei Namen, die mir besonders aufgefallen sind. Und zwar zum einen, oh Gott, jetzt, ich entschuldige mich schon jetzt, wenn ich das falsch ausspreche, Dadi Freyr, der ja. Isländer, der Sänger, dieser fantastische Typ. Spricht man das so aus?
Ja, also wenn ich dir sage, ich sage jetzt irgendwie Dadi Freyr, wenn ein Isländer das sagen würde, da ja. verstehst du es nicht mehr.
Fallen vom Stuhl. Ja, genau. Den zum einen und zum anderen haben wir ja auch aus dem Latschen gekippt. Aurora, was ist denn da los? Das ist also eine meiner allerliebsten Sängerinnen, die es überhaupt gibt. Wie kommt man an die ran? Sagt ihr dann als Agentur, so liebe Leute, hier sind wir, würden gerne für eure nächste Single was Cooles machen? Oder melden die sich bei euch? Gibt es da Pitchrunden? Gibt es da Wettbewerbsrunden? Wie läuft sowas ab?
Ja, das ist interessant, dass du das fragst, weil genau das habe ich auch gestern mit meinem Freund besprochen, dass der auch in der Musikindustrie arbeitet, aber als Journalist. Und es ist wirklich so, dass es eben in der Musikindustrie, es gibt keine Ausschreibung. Also du wirst direkt angefragt, ob du eben die Kampagne machen willst, dann schickst du ein Angebot raus, hier so und so viel kostet Online-Print, so und so viel kostet ein Radiosingle. Wir machen mittlerweile auch die Curated Editorial Playlist, also die kuratierten Playlisten. Und dann ist aufgelistet, wie teuer das alles ist. Und dann geht es ans Label und das Label bespricht es mit dem Management oder wie auch immer. Und dann kriegt eben der die Kampagne, der entweder das billigste Angebot hat oder das beste oder die beste Agentur. Also es kommt immer ganz drauf an. Im Falle von Aurora war das so, dass Aurora zieht sich eigentlich schon seit 7 Jahren durch, weil Aurora war wirklich die erste Künstlerin, wir waren die Ersten, die Aurora hier nach Deutschland gebracht haben mit Nordic by Nature. Ja, genau, wir haben den ersten Auftritt für sie hier organisiert. Das war damals bei der Our Berlin Music Week. Das war so eine Nebenveranstaltung zur Berlin Music Week in Berlin. Und da haben wir sie bei unserem Festival das erste Mal spielen lassen. Da war die war super jung, die war 15 oder so. Und dann hat sich das so durchgezogen, denn irgendwann... Dann haben wir auch ihre Kampagne gemacht, dann irgendwann ist sie zu Universal gekommen, dann hat Universal uns meistens immer die skandinavischen Themen gegeben, deswegen war Aurora mit dabei und so sind wir an Aurora dran gewesen. Was jetzt so, also es gibt schon, manchmal sehe ich schon, dass ein Artist was rausbringt und dann frage ich schon mal nach, passiert aber sehr, sehr selten. Mhm. Also in der Regel werden wir von den Managements oder von den Labels direkt angeschrieben.
Hast du denn sie oder auch andere der Künstler lernt man die dann auch mal persönlich kennen oder hat man einfach nur mit deren Vertretern, Vertreterinnen zu tun und immer nur über Mittelsleute?
Nee, also groß persönlich nicht. Also das ist wirklich, das ist stimmt. Also auch jetzt, vor allen Dingen jetzt auch, wo die Live-Konzerte wegfallen, weil normalerweise triffst du die Künstlerinnen beim Live-Konzert, ne? Sagst du Hallo und Hallo, ich mache übrigens deine Promo und ich bin die und die. Und das passiert schon, aber jetzt, wo alles so unglaublich digitalisiert ist, also wir sprechen grundsätzlich eigentlich nur mit den Labels oder mit den Managern.
Ja. Ja. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, da möchte ich auch noch mal kurz drauf, dass die Pandemie bei euch, wie bei allen anderen ja auch in der Veranstaltungsbranche leider durchaus eine fordernde Zeit war oder ist immer noch im Grunde, es geht ja immer noch weiter. Und du hast auch gesprochen von, es kamen gar keine Aufträge rein. Also erstmal, wie schlimm war es denn wirklich jetzt? Also wie muss man sich das vorstellen? Und zum anderen auch da wieder, wie kommt man da durch? Weil zu dem Zeitpunkt gab es ja auch dann schon ein kleines Team, glaube ich. Also wie seid ihr da durchgekommen?
Also zu dem Zeitpunkt, als Corona war, waren wir zu dritt. Und das war gut. Also ich hätte jetzt gerne kein Team von 10 Leuten gehabt. Ja. Und ich muss auch sagen, dass Corona mir auch gezeigt hat, dass ich eigentlich auch kein großes Team haben möchte. Also wir sind dann zwar nach Corona ein bisschen gewachsen, weil wir noch ein neues Projekt versucht haben, sind dann damals wieder kleiner geworden. Jetzt sind wir zu viert, was ich eine gute Größe finde. Also wie war das damals als Corona? Es war natürlich, grundsätzlich war es natürlich erstmal krass, ne? Ja. Also weil die Welt einfach so stehen geblieben ist und man einfach wirklich nicht wusste, was passiert jetzt. Und dann war das, würde ich sagen, lief es langsam wieder an nach anderthalb Monaten, dass Anfragen reinkamen, dass man gesehen hat, okay, pass auf, eigentlich die Live-Konzerte fallen weg, aber eigentlich muss ja released werden. Die Künstlerinnen müssen ja irgendwie weitermachen. Ja? Und dann ging es auch, gab es viele Diskussionen. Was machen wir mit der Musikindustrie, ne, diese offiziell politischen Diskussionen, die Künstlerinnen müssen anders bezahlt werden. Ich finde das gut, dass es diese Diskussionen endlich mal gab, weil es ist jetzt nicht so, dass die Artists vorher gut bezahlt waren durch ihre Live-Auftritte. Ja, auch hier gibt's in Deutschland, gab's eine unglaubliche Übersättigung an einem Live-Markt, der total aufgeteilt war, der aufgeteilt im Sinne der Monopolisierung. Die Künstlerinnen waren nie, also wenn sie klein waren, waren jetzt auch nicht gut bezahlt. Ja, die haben jetzt irgendwie vielleicht 200 Euro mal bekommen, haben sich dann eben von einem Gig zum nächsten gespielt. Aber hier war eben auch das Problem, dass, ich meine, Deutschland ist der größte Live-Markt in Europa und man hat langsam gesehen, dass es so in Richtung UK ging. Also Künstler kommt an in ein Venue hier, guck mal, da hast du, hier kannst du reinstecken und dann kannst gut spielen und dann kannst wieder losgehen. Also das ist immer ganz interessant, weil wenn ich mit den Schweden rede, wenn die haben noch ganz andere Bedingungen, die finden das immer total krass, auch wenn man den Künstlerinnen hier sagt, wie viel sie denn am Ende bekommen, oder die fallen alle vom Hocker, ja. Also die sind ganz andere Budgets gewohnt in Schweden, ja. Und also es ist ein krasser besetzter Markt gewesen. Und also so hätte es auch nicht weitergehen können. Und wegen Corona, und ich bin ja, ne, ich versuche ja wirklich die Dinge irgendwie immer positiv zu sehen, im Sinne von, dass man eben auch Lösungen findet, wie man weitermachen kann, hat Corona auf jeden Fall gezeigt, wie sich eben die Industrie verändern muss und wie sie fairer mit den Künstlerinnen umgehen muss. Und auch wenn Spotify weiterhin die Künstlerin scheiße bezahlt, gibt es trotzdem jetzt innerhalb der Industrie total viele Gedankenanstöße, total viele Versuche, fairer zu werden und auch Möglichkeiten zu finden, wie eben Künstlerinnen auch bezahlt werden können. Und sie können eben nicht nur, oder sie müssen eben nicht nur über reine Musik bezahlt werden, sondern es gibt eben ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, was man machen kann, eben in Hinsicht Brand-Kooperationen oder was wir jetzt eben mit Framedrops auch machen, mehr in Richtung Games, dass man sich da mehr connectet, dass man wirklich mehr auf Partnerschaften setzt, dass man auf faire Verträge setzt, viel auf Eigenständigkeit und da glaube ich schon, dass Corona irgendwie, wenn es irgendetwas Positives an dieser Geschichte gibt, da so ein bisschen mehr das Ganze ins Laufen gebracht hat.
Da hast du es gerade schon angesprochen, da wollte ich nämlich auch nochmal nachfragen, diese Framedrops. Davon hast du mir im Vorgespräch per Mail ganz kurz mal erzählt. Was hat es denn damit auf sich? Wie würdest du das den Leuten da draußen erzählen, was das für ein Projekt ist?
Ja, also Framedrops ist ein neues Netzwerk, was ich zusammen mit zwei Leuten aus der Games-Industrie gegründet habe. Mhm. Wir haben uns zusammengetan. Niklas ist der erfolgreiche Streamer, der hat auch gerade zwei Online-Grimme-Preise gewonnen für seinen Content auf TikTok und auf Instagram. Und Maria, die ist eine Expertin aus der Games-Industrie, und ich halt eben aus der Musikindustrie. Und wir haben uns zusammengetan, um einfach diese beiden Bereiche noch mehr zu connecten und zu sagen, hier, wie kann ein Musiker, eine Musikerin, wie kann man sich als Musikerin quasi in der Games, mit der Games-Industrie connecten? Wie kann man sich mit einem Gamer oder einer Gamerin connecten? Wie kann man zusammen eben Musik promoten? Wie kann man auch, wie kommt man mehr in diesen digitalen Live-Bereich? Oder wenn es Musikerinnen gibt, die sich gerne eben besser aufstellen wollen, auf Twitch zum Beispiel, was ja ein Riesenkanal ist, oder aber eben auch auf Instagram, gehen wir in Workshops, wie man das eben machen kann, worauf man achten sollte, was sind die Do's, was sind die Don'ts. Wir helfen auch dabei, Kampagnen zu machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe hier eine Single, ich will, dass die irgendwie über gewisse Streamer oder Streamerin chartet, wie machen wir das, wo können wir da rein, wie können wir Produkte vielleicht zusammen entwickeln. Also es gibt, das Ding ist halt, die Games-Industrie ist ja so ein total unerschöpflicher Markt, genauso wie die Musikindustrie auch. Und die großen Majors, also Sony, Universal, die wissen das ja schon seit langem, die haben ja auch ihre eigenen Bereiche, ja, die machen da mega viel. Aber das ist eben nicht der ganze Musikmarkt. Ja, der ganze Musikmarkt, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Labels und Managements, die eben auch Interesse haben, in diesen Bereich zu gehen. Und oftmals fehlt es da einfach an so einem, ja, an so einer Connection, ne? Wie kann man die beiden Bereiche am besten zusammenbringen? Und das ist auch für jede Künstlerin individuell. Also, weil es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt in Hinsicht Twitch, ja, Twitch ist nicht für jeden was. Also, da muss man echt Mensch für sein, um das machen zu wollen. Weil du kannst keinen Twitch-Kanal einfach so nebenbei übertreiben. Das funktioniert nicht. Genauso wie du auch, wenn du Instagram machst, da dich auf jeden Fall drauf fokussieren musst. Also, das ist unglaublich viel Arbeit. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu erfahren, wie kann ich da den besten Weg für mich finden, da auch erfolgreich zu sein.
Ich finde das ganz faszinierend, dass eine Agentur, ich sage jetzt einfach mal so vereinfacht, eine Agentur wie eure, die ursprünglich ja ganz klassisch bei Musik unterwegs war, jetzt so diese Branche noch für sich entdeckt und da sich so ein bisschen drin bewegt. Das zeigt ja auch, der Markt ist ja so groß, man kann den eigentlich gar nicht als Medienschaffende, so wie du als Medienschaffende, gar nicht links liegen lassen. Ne? Das ist ein Potenzial, nicht. Genau, ja.
Ja, das ist der am stärksten wachsende Markt überhaupt. Ja, krass. Also auch während der, ich habe gelesen, 70% der Jugendlichen in Deutschland spielen Spiele. Klar, auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedene Art, aber es ist etwas, was total allumfassend ist und eben total viele Möglichkeiten. Also man kann es natürlich zum einen verdammen, ne? Also jetzt das mir vorzustellen, dass meine Kinder irgendwie mit 12 Jahren den ganzen Tag Spiele spielen, ist jetzt auch nicht die geilste Vorstellung, aber man kann aus allem etwas Positives ziehen und man kann versuchen, für sich den Weg zu finden, damit gut umzugehen und eben die Games-Industrie, ja, eben, wie gesagt, eben zu nutzen, um halt eben seine Musik einfach zu spreaden, ne? Und weil irgendwann ist das halt auch erschöpft, also wenn du dich da nicht neuen Märkten öffnest. Und auch jetzt eben in Hinsicht Live-Auftritte, also Corona hat natürlich gezeigt, ne, wie sensibel das ist. Und auch hier, ne, also es gibt so viele Möglichkeiten, ein gutes und auch ein interessantes digitales Konzept zu entwickeln, wie man eben in Zukunft digitale Live-Auftritte machen kann. Und also, weißt du, während Corona, also wir alle haben keinen Bock mehr auf digital, wir alle haben keinen Bock mehr, uns irgendwas anzugucken, was schlecht produziert ist und dann irgendwie auf einen Stream. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass eben die Zukunft so aussieht, dass man sich eben doch immer mehr globalisiert und dass man eben Menschen auch irgendwo erreichen will, die eben nicht vor deiner Haustür sitzen. Und Fans, weißt du, die Fans, wo die am Ende sind, das ist ja mit diesem ganzen Streaming und die sind ja überall und die willst du halt irgendwann auch erreichen, aber dafür kannst du nicht die ganze Zeit um die Welt fahren. Mhm.
Ich finde das schön. Das setzt so eine schöne Klammer um das Gespräch. Ganz am Anfang des Gesprächs die Szene in deinem WG-Zimmer, wo du Wave Race gespielt hast und jetzt das aktuelle Projekt, das dich wieder in diese Spielindustrie reinführt. Ich finde das ganz spannend. Ich möchte dich zum Abschluss aber noch eine andere Frage stellen, die so wirklich gegriffen ist wie aus einem Freundebuch aus der 2. Klasse, aber es ist mir egal, weil das passt so gut bei diesem Thema und ich bin immer dankbar für neue Empfehlungen. Hast du aktuell eine Lieblingsband, wo du sagst, Leute, hört euch die mal an, wo du sagst, das ist der Knaller. Das gefällt dir so gut. Das muss einfach sein.
Oh Mann, das ist echt eine harte Frage.
Ohne Vorbereitung. Ich habe es nicht angekündigt. Das kam jetzt einfach völlig überraschend.
Ja, das ist total gemein.
Ich sage auch eine.
Das ist total gemein, weil ich habe nämlich gerade was gehabt und
Wir können so machen, ich kann zuerst beantworten und du musst ja gar nicht zuhören. Du kannst in der Zwischenzeit über deine Auswahl nachdenken und dann hören mir einfach die Leute da draußen zu. Machen wir das so?
Ja, okay.
Also, meine Wahl ist Django Django, eine Band, weiß nicht, ob du die kennst, oh Gott, ich weiß auch gar nicht, woher die kommen. Ich glaube, amerikanische Band, keine Ahnung. Das sind ein paar Typen und die spielen Gitarre und singen, aber die Art, die Musik, die sie machen, die ist vor allem das neue Album, das jetzt ganz frisch rausgekommen ist. Das ist so eine Mischung aus richtig dreckigen Gitarrenklängen und so sphärischen Melodien. Und das ist eine Kombi. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gehört. Also das heißt nichts, weil ich habe ja nicht die ganze Musik der Welt gehört, aber ich persönlich kannte sowas vorher nicht. Und das ist eine Band, die begleitet mich schon seit Jahren. Immer wenn die ein neues Album raushauen, wird das von vorne bis hinten gehört, mehrfach, und ich habe kaum eine Band, bei der es mir so geht wie bei Django Django. So, ich habe versucht zu strecken, jetzt hoffe ich, dass du...
Ja, ich kann dir natürlich ein paar Artists sagen, die ich einfach toll finde. Ja,
ja, klar.
Also jetzt zum Beispiel von unseren Künstlerinnen, ja, finde ich Miki Razzula ganz toll. Das ist eine neue Künstlerin, die wir jetzt haben. Das letzte Album, was ich wahrscheinlich hoch und runter gehört habe, wo ich musste gerade wirklich überlegen, war wahrscheinlich das 070 Shake Album. Das war einfach der Hammer. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Leider nicht, nee.
Aber es ist wirklich, das ist halt so das Abartige, ne? Das ist wahrscheinlich, wenn du jemanden fragst, der im Film arbeitet, was ist dein Lieblingsfilm? Ne? Es ist so ungefähr das gleiche wie, was ist deine Lieblingsmusik? Ich würde dir einfach nur unendlich peinliche Bands sagen können, wie zum Beispiel Muff Potter oder so, ja, die ich einfach immer liebe. Die werde ich die Vorstellung, dass ich die nicht sehen werde auf dem Reeperbahn, macht mich wahnsinnig, weil die am Samstag spielen und ich am Samstag schon weg bin. Aber so diese wahrscheinlich hat es eben auch viel damit zu tun, dass man eben nicht mehr 20 ist, sondern eben 40, weil man hört zwar neue Musik und man findet die auch toll. Ich war zum Beispiel gestern auf dem Mani Ora Song Konzert, das erste Konzert seit 2 Jahren. Und das war großartig. und es ist halt, ne, also es sind diese, aber das, was dich so richtig aus den Latschen haut, so, das sind halt diese ganz, also ich weiß noch, ich war vor 3 Jahren oder so, war ich auf einem Escapado-Konzert. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Auch da völlig unwissend, aber ich schreibe hier mit.
Escapados, die gibt's gar nicht mehr. Die ist eine Band aus meiner Jugend. Und dieses Konzert, ich glaube, ich war der peinlichste Mensch auf diesem in diesem Ort, weil es hat mich komplett umgehauen. Ja. Und weil man so viel damit verbindet, ja, und einfach, man weiß noch nicht mal, ob man lachen oder heulen soll, weil es sich einfach so mit so viel, es ist wirklich dieses Gefühl von Leben und von Jugend und dieses Älterwerden ballt sich irgendwie in diesem Konzert, ja, und ich wahrscheinlich auch, weil ich generell auch ein sehr emotionaler Mensch bin, aber es ist wirklich, das kann man nicht vergleichen, wenn man jetzt ein neues Album oder sowas hört. Das ist einfach anders. Aber ja, also ja, es gibt ganz, ganz viele. Also ich muss wirklich sagen, die Künstlerinnen, die jetzt auf unserem Roster sind, die finde ich die meisten, ich würde jetzt mal sagen, 98% richtig, richtig, richtig geil, weil wir auch wirklich nur mit Künstlerinnen arbeiten, die wir toll finden. Das ist der Vorteil, den wir haben mittlerweile. Und die hören wir uns auch an. Und ich höre mir auch zum Beispiel, das ist jetzt keine Eigenwerbung oder so, ich höre mir zum Beispiel auch unsere Office-Playlist an, auch um einfach mal, weil ich ja direkt bei uns in der Agentur keine Promo mache, das machen ja meine tollen Kolleginnen, und dann höre ich mir manchmal einfach die Sachen mal an, um auch einfach mal reinzugucken, wie hört sich das jetzt eigentlich alles an, die neuen Singles und so. Aber auch da, wir haben so viel Musik, die wir annehmen jede Woche, das ist so schwer, da hinterher zu kommen. Früher, als wir Nordic by Nature hatten, da habe ich immer den Blog gemacht. Und da habe ich mir so viel Musik angehört, dass ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin in meinem Leben, wo ich keine Musik mehr hören konnte.
Oh je.
Ja, und das habe ich mittlerweile wieder überstanden.
Ja,
und
zum Glück.
Ja, das ist wirklich diese Berufskrankheit, wenn du, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn du den ganzen Tag an Filmen drehst, obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass Leute, die Filme drehen, keine Filme mögen. Komisch. Vielleicht ist es nur in der Musik so.
Also ich kann dir sagen, aus der Welt des Spielejournalismus, das Phänomen kennen durchaus auch viele Leute. Also irgendwann, man kann es nicht mehr sehen. Und dann freut man sich, wenn man auch einfach mal ein Buch lesen kann oder einen Film schauen kann, anderes Medium. Ich glaube, das ist ein Phänomen. Was die Filmleute angeht, vielleicht haben die super Glück. Vielleicht haben wir bisher auch nur die Menschen kennengelernt, die noch nie in so einer Phase waren. Weiß man nicht, ne?
Ja, wahrscheinlich auch, weil es einfach ein wirklich anderes Konzept ist, Film und Musik. Weil Musik ist auch so unendlich schnelllebend. Das ist halt auch krass.
Ja, aber guck mal, undankbare Frage am Ende, aber so gut gelöst und geantwortet. Also ich nehme hier Empfehlungen mit und nochmal eine kleine Tangente zurück zu deiner Arbeit. Du, das war's. Das war eine richtig schöne Stunde. Die hat mir super gefallen. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, wir kannten uns ja vorher gar nicht, nur von E-Mail-Austausch. Ich hoffe, es war für dich auch keine Qual.
Nein, es war toll, es war schön, es war richtig toll. Schön. Ja.
Ach, das freut mich. Ja, das freut mich. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht sieht man sich ja mal auf irgendeinem Event, das ihr organisiert, und dann bin ich da auch und dann sage ich mir, ach, guck mal hier, Frame Drops und so, das ist ja alles auch in meinem Bereich, und dann sage ich dir mal persönlich hallo. Das wäre doch schön.
Ja, das wäre toll, auf jeden Fall.
Toll. Dann wünsche ich dir einfach zum Zeitpunkt der Aufnahme voll transparent, es ist Freitag, ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende. Ich auch. Und dann sehen wir, hören wir uns einfach irgendwo, irgendwann ganz bestimmt mal. So, das war mein Gespräch mit der ganz wundervollen Steffi von Kannemann. Hat mir großen Spaß gemacht, mal wieder in ein Themenfeld reinzuhüpfen. Ihr habt es gehört, in dem ich normalerweise beruflich gar nicht daheim bin. Und dann noch einen schönen Musiktipp am Ende abgestaubt. Alles wunderbar gewesen. Ich wünsche euch eine tolle Woche oder ein tolles Wochenende, je nachdem, wo ihr euch gerade in der Welt befindet. Wir hören uns ganz bald wieder am Sonntag, wenn es wieder heißt, okay, cool, trifft wieder jemanden. Oder vielleicht auch schon am Freitag, wenn ihr zu den Menschen gehört, die okay, cool bei Steady mit knapp 5 Euro im Monat oder mehr unterstützen. Denn dann bekommt ihr regelmäßig total coole Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker nachhole und über diese Klassiker mit Gästen spreche, oder es gibt Formate, in denen ich mal die Recherche-Handschuhe in die Hand nehme und sage, so, los geht's, und mal einem Thema hinterher recherchiere und das in einer kleinen Audioreportage oder in einem Interview aufbereite. Da gibt's eine ganze Menge cooler Kram. Ich empfehle euch einfach mal, die Steady-Seite auszuchecken hier in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten freut's mich auch einfach, wenn ihr den Leuten erzählt, dass es Okay Cool gibt, dass man dem 5 Sterne geben kann bei iTunes. All diese Dinge sind Informationen, die ihr sehr gerne weitergeben dürft. Und damit würde ich mal sagen, tschüss, wir hören uns bald wieder.